Herzlich willkommen zur 15. Episode von Craft Entries, dem deutschsprachigen Podcast zu den Themen Craft, CMS und Webentwicklung. Mein Name ist Thomas Sausen und dieses Jahr läuft bisher anders als erwartet oder erhofft. Als ob man in einem Katastrophenfilm aufgewacht ist, der nicht enden will oder gerade erst Fahrt aufnimmt. Am 27. Januar 2020 erreichte das Coronavirus erstmals offiziell Deutschland und irgendwie war da noch keinem so richtig bewusst, wie groß das alles werden könnte. Jetzt, 1,5 Monate später, sitzen wir im Lockdown, zwar ohne allgemeine Ausgangssperre, aber mit Kontaktverbot. Finde es absolut richtig, dass man versucht, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, flatten the curve und alles. Aber ich bin gespannt, wie lange das alles gehen wird, beziehungsweise wie oft das verlängert werden könnte, wenn die Zahlen nicht runtergehen. Timing war für mich auch nicht so optimal. Ich saß vor gut 2 Wochen, also bevor der Lockdown beschlossen wurde, mit einem langjährigen Kunden zusammen und beriet mich mit ihm über den Relaunch seiner Webseite. Ich stellte ihm Craft CMS vor und zeigte, wie einfach er oder seine Mitarbeiter künftig die Webseite pflegen könnten. Diese läuft auf eine uralte Contao-Version von 2012 und ist im Backend nicht benutzerfreundlich. Das hat zur Folge, dass ich mehrmals im Jahr kontaktiert werde mit der Bitte, Inhalte zu ändern. Die Präsentation kam gut an und wir planten schon die zeitliche Abfolge, also wann die Webseite mit Craft online gehen könnte und peilten Sommer als Release-Zeitraum an. Dieses Projekt wurde jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben, da mein Kunde ein Busreiseunternehmer ist. Reisen im Lockdown sind schwierig und ich merke von einigen Kunden aktuell eben jede Menge Unsicherheit. Wie lange wird es dauern? Wann kann ich mein Geschäft wieder öffnen? Ich befürchte, dass uns jetzt echt ungewisse Wochen, vielleicht sogar Monate irgendwie vorausstehen. Pixel & Tonic hat letzte Woche ein paar Infos zur Craft Cloud bekannt gegeben. Craft Cloud wurde im September 2019 angekündigt, ohne damals in die Details zu gehen. Es wurde als Vision kommuniziert, wie man Headless-Projekte mit Craft realisieren könnte, ohne sich um Server oder DevOps-Sachen kümmern zu müssen. Jetzt im März ist Pixel & Tonic endlich bereit, um die meisten offenen Fragen zu klären. Überraschend ist, dass Craft Cloud nicht einfach ein Dienst für serverlose Craft-Projekte sein soll, sondern direkt id.craftcms.com ersetzen soll oder ergänzen wird. Man soll also auch seine Rechnungen, Lizenzen, Plugin-Käufe und so weiter darüber verwalten können. Es ist nachvollziehbar, dass Pixel & Tonic eher weiter alles zentralisieren als fragmentieren möchte. Persönlich würde ich es auch begrüßen, wenn eine Anmeldung reicht. Daher mochte ich die Idee von Craft ID sehr und Cloud scheint das ja jetzt zu erweitern. Craft Cloud ersetzt in erster Linie halt eben Craft ID und deswegen bleiben die Benutzerkonten kostenlos. Es müssen ja auch diejenigen ihre Rechnungen, Käufe und so weiter verwalten können, die an Serverless-Projekten keine Interesse haben. Wer allerdings Craft Cloud für Headless-CMS-Projekte nutzen möchte, zahlt pro Sitz 20 US-Dollar im Monat ohne praktische irgendwie Limitierungen von Inhaltsvolumen oder API-Requests. Also da diese Limitierung gibt's alle nicht. Pixel & Tonic plant eine Einführung in verschiedene Phasen. In diesem Herbst soll Lizenzverwaltung, Plugin-Verwaltung, Rechnungsverwaltung und selbst gehostete Projekte starten. Serverlose Projekte kommen zusammen mit Craft 4 Anfang 2021. So viel zur Aktualität. Ende Januar war aber nicht nur Corona-Ausbruch, sondern es wurde auch Craft 3.4 veröffentlicht. Dieser Release bringt Verbesserungen, besonders in den Bereichen User Experience, GraphQL und Project Config. Augenscheinlichste Neuerung ist aber das überarbeitete Control Panel. Das Speichern von komplexen Beiträgen mit vielen benutzerdefinierten Feldern und Matrixblöcken benötigt weniger Zeit, da nur noch die geänderten Werte übermittelt werden. Entwürfe zeigen nun die Felder an, die sich geändert haben und welche Felder sich seit dem Ursprungsentwurf geändert haben. Veraltete Feldwerte lassen sich dann jederzeit in einem Entwurf mergen. Das Mergen geschieht automatisch, wenn ein Entwurf veröffentlicht wird. Dateien bzw. Assets haben jetzt ihre eigene Bearbeitungszeit im Control Panel, genau wie Einträge, Benutzer und Kategorien. Eine Vorschau von Textdateien und PDFs ist jetzt auch möglich. Plugins können weitere Dateitypen nun ebenfalls unterstützen. Graph protokolliert ab sofort, welcher Nutzer welche Dateien hochgeladen hat. Zudem gibt es neue Zugriffsrechte zum Ansehen und Bearbeiten von Dateien, die von anderen Benutzern hochgeladen wurden. Erweiterter Elemente-Export wurde hinzugefügt. Beim Export lässt sich nun zwischen den Exporttypen Rohdaten und erweitert wählen und ob man die Ergebnisse als CSV, JSON oder XML-Datei möchte. Plugins können diese neuen Exporttypen ebenfalls nutzen. Bezüglich GraphQL gibt es drei offensichtliche Änderungen. GraphQL-Schemata werden ab sofort in der Projektkonfigurationsdatei gespeichert. Die GraphQL-Zugangstoken werden nun getrennt verwaltet. Plugins und Module können GraphQL-Schemata während der Laufzeit anpassen und neue Schemata-Genehmigungen registrieren. Queues lassen sich nur mittels Queue-Manager unter Werkzeuge im Control-Panel überwachen und verwalten und die Schlüssel in project.yaml sind jetzt alphabetisch sortiert, um Merge-Konflikte zu reduzieren, falls man mit mehreren Personen an einem Projekt arbeitet. Ich hatte damals keine Probleme mit dem Upgrade. Mittlerweile gab es weitere Bugfixes, sodass Graph 3.4 jetzt im März ohne Bedenken einsetzbar sein sollte. Selbiges gilt für Commerce 3, was ebenfalls Ende Januar veröffentlicht wurde. Die wichtigsten Neuerungen dort sind: In der Pro-Fassung lassen sich Bestellungen direkt im Backend erstellen oder bearbeiten. GraphQL-Support wurde integriert, also könnt ihr nun die Commerce-Produkte via GraphQL abfragen. Es gibt nun eine zentrale Kundenverwaltung, wo man etwa alle Bestellungen überprüfen kann, die ein Kunde getätigt hat. Auch kann man nun die Kunden anmelden, wenn man gerade die Bestellungen bearbeitet. Graph Commerce 3 kommt mit 10 neuen Dashboard-Widgets, um Sachen wie Umsätze, Bestellinformationen und sowas schnell auf einen Blick einsehen zu können. Da ich beruflich weniger bzw. eher nichts mit Commerce mache, lasse ich es thematisch oft etwas zu sehr unterm Tisch fallen. Umso interessanter las ich dann den Artikel What is Graph Commerce and Why It's Our Top Pick for E-Commerce Websites von Farin Xenakis, den ich natürlich in den Shownotes verlinkt habe. Ich fasse jetzt hier mal ein paar Punkte daraus zusammen. Graph Commerce nutzt die Flexibilität von Graph CMS, um benutzerfreundliche, intuitive und mächtige E-Commerce-Lösungen zu schaffen. Quasi die erste Wahl für Graph-Entwickler, wenn sie auch für ihre Kunden E-Commerce-Projekte realisieren sollen. Es ist also nicht verwunderlich, dass das Control-Panel von einer eleganten Schlichtheit getragen wird, die eben Spaß macht. Einfache Änderungen und Aktualisierungen der Shop-Inhalte gehen einfach ohne große Schulungsaufwand von der Hand. Interessant fand ich den Vergleich zu Shopify bezogen auf den Kosten. So wirken Plattformen wie Shopify oft auf den ersten Blick günstiger, je nachdem welchen Grad und Funktionalitäten und Anpassungen benötigt werden. Doch folgende Dinge kosten bei Shopify eben extra, und zwar Reviews and Customer Feedback Apps, Theme and Page Layouts, Rewards or Loyalty Programs, Subscription Options, SEO Add-ons und One-Click Upsells. Mit dem Basisplan für 29 US-Dollar pro Monat starten, da dort doch alles Wichtige dabei zu sein scheint, um dann später festzustellen, dass noch diverse kostenpflichtige Add-ons dazukommen. Dann wird noch ein Webentwickler benötigt, um individuelle Shopify-Templates zu programmieren und ehe man sich versieht, ist man auf einem ähnlichen oder teureren Niveau wie bei Graph Commerce. Graph nutzt keine Themes, weswegen jede Lösung eine individuelle Anpassung für die jeweiligen Projektanforderungen ist. In jedem Schritt überlegen, welche technischen Funktionen die beste für den Kunden ist, anstatt mit Fertig-Themes zu kämpfen und diese irgendwie anzupassen. Dann läuft alles mit Twig, was die Erstellung von robusten, aber auch komplexen Templates erleichtert. Dazu lassen sich zahlreiche Plugins reibungslos integrieren, etwa SEO, Zahlungsplattformen oder anpassbare Lieferanten. Durch das Zusammenspiel zwischen Store und Graph lässt sich aber auch eine einfache Content-Strategy umsetzen. Blog und andere Inhaltsbereiche, die eher dem Marketing zugeordnet sind, lassen sich leicht pflegen. Wir alle kennen das Matrixfeld, um lange Artikel aus verschiedenen Blöcken zusammenzuklicken. Und das geht natürlich auch in Commerce. Und als wäre das nicht genug Commerce-Content, habe ich auf Medium noch den Artikel Graph Commerce vs. Magento 2 gelesen. Auch hier wird Graph Commerce als eine mächtige E-Commerce-Plattform beschrieben, die flexibel, leicht zu bedienen und komplett anpassbar ist. Den Store genauso bauen, wie es benötigt wird, von Funktionalitäten bis hin, wie die Rechnung aussehen soll. Graph Commerce ist relativ neu, es gibt da auch etablierte Alternativen, eben wie beispielsweise Magento 2, welches im Backend deutlich intuitiver und benutzerfreundlicher wurde als noch sein Vorgänger. Dazu ist das System sehr gut skalierbar und daher eine gute Lösung für große, schnell wachsende Unternehmen, die das Internet als primären Verkaufskanal nutzen. Allerdings sollte man die hohen Investitionskosten nicht außer Acht lassen. Dabei sind nicht nur die Einstiegskosten, sondern auch die Anpassungskosten gemeint. Konzeptionell unterscheiden sich beide Systeme. In Commerce baut man einen Webshop, in Magento renoviert man einen. Craft Commerce hat den Fokus auf Inhalte und ist dabei sehr flexibel. Die Konstruktion der Inhaltsarchitektur wird einem komplett selbst überlassen. Bei Magento 2 nutzt man einen vorgegebenen Standard und spezialisierte Entwickler können diesen dann anpassen an die Bedürfnisse des Kunden. Und mit Skalierbarkeit hat Commerce ebenso keine Probleme. Dazu die schon genannte Flexibilität, aber auch gute Mehrsprachigkeit. Und um das alles noch zu toppen, ist eine Commerce-Seite am Ende günstiger als eine vergleichbare Magento 2-Lösung. Ich gehe aber thematisch jetzt wieder zurück zu Craft CMS und genauer Twig, denn ich habe einen Artikel darüber gelesen, was man auf keinen Fall in seinen Twig-Templates machen sollte. In dem sehr lesenswerten Artikel werden hilfreiche Tipps gegeben, die ich in Podcast-Form so nicht weitergeben kann, da die Codebeispiele teils viel zu lang sind, um die nachvollziehbar vorlesen zu können. Daher beschränke ich mich auf vier kürzere Tipps. Und zwar erstens, don't include templates dynamically without defining a fallback. In Twig habt ihr die Möglichkeit, andere Twig-Templates zu inkluden. Dies kann auch dynamisch passieren. Das könnte dann irgendwie so aussehen, dass ihr dann einfach quasi hinschreibt, geschweifte Klammer, Prozentzeichen include, Anführungszeichen, Unterstrich content, slash, Anführungszeichen, tilde, language, Prozentzeichen und geschweifte Klammer. Im Dateisystem schaut dann Twig also in den Content-Ordner und sucht nach dem Wert Language. Wenn dieser nicht vergeben ist, führt das zu einer Fehlermeldung. Daher sollte man einen Default-Wert beim Include angeben, auf dem Twig bei Problemen dann zurückgreifen kann. Und das ist im Prinzip dann quasi so das ähnliche Beispiel. Dann würde man wieder geschweifte Klammer, Prozentzeichen, Include. Jetzt aber eine eckige Klammer. Anführungszeichen, Unterstrich, Content, slash, Anführungszeichen, Tilde, Language, bisher also ziemlich ähnlich, dann aber Komma und Anführungszeichen, Unterstrich, Content, slash, Default, Anführungszeichen, eckige Klammer, also dass man im Prinzip da jetzt diese zwei Werte hat, nämlich erst ins Content, Language und dann als Default-Wert, Komma, Content, Default und nach der eckigen Klammer dann halt noch ein Ignore Missing. Und dann eben, Anführungszeichen, geschweifte Klammer. Der Ignore-Missing-Teil ist sogar eine doppelte Absicherung, denn in dem Beispiel würde geschaut, ob es einen Language-Wert gibt. Wenn nicht, wird auf Default gesprungen. Und wenn es diesen nicht gibt, wird das Element einfach ignoriert und gar nicht eingebunden. Zweitens, don't use an if a default will do. Sehr oft neigen Entwickler dazu, direkt If-Statements rauszuhauen, weil es im ersten Moment einfacher zu sein scheint. Also wird sowas geschrieben wie irgendwie if post.description, dann post-description, else no-description added yet und dann end-if. Das ist eine wunderbar funktionierende Lösung und eigentlich ist dagegen nichts einzuwenden. Ihr müsst euch jetzt halt noch diese ganzen Twig-Zeichen noch dazu denken, außer dass man es echt viel geschrieben hat. Denn das identische Ergebnis würde man mit folgendem Codeschnipsel bekommen. Zweimal geschweifte Klammer, post.description, pipe, default, Klammer, no description added als String und dann doppelte geschweifte Klammer zu. Im Prinzip schreibt man also Post-Description, Pipe, Default und dann gibt man die Default-Nachricht ein und dann hat man das im Prinzip in einer Zeile anstatt if, else, end if. Drittens, don't specify all function properties unnecessarily. Viele Twig-Funktionen haben mehrere Parameter, die man bestimmen kann, aber nur weil man das kann, soll man es halt auch nicht machen. Also man könnte ja irgendwie schreiben, jetzt hier Twig-Ausgabe, no, pipe, date und dann haut man da irgendwie alles rein mit großes F, J, Komma, dann das große Y, H, Doppelpunkt I, Europe, London, so dass man irgendwie ganzen PHP-Datenfunktionen da reinhaut, damit man weiß, wie das Datum irgendwie, wie man das dann darstellen möchte. Das Ganze lässt sich aber auch einfach schreiben, wenn man schreiben würde, Twig-Ausgabe, Anführungszeichen no, Anführungszeichen pipe, date und dann in der Klammer einfach nur Timezone ist gleich Europe slash London, Europe London als String, das würde das Gleiche machen. Und da muss man nicht irgendwie noch die Uhrzeit und den ganzen anderen Kram irgendwie definieren, außer man will was Spezielles anzeigen. Also deswegen war das so ein Beispiel, wie es auch kürzer gehen könnte. Viertens, don't concatenate when you can interpolate. Die Aneinanderreihung von Strings und Variablen kann sehr nervig, lang und unleserlich sein. Also anstatt, dass ihr macht String, Tilde, Variabel, Tilde, String, Tilde, String, Tilde, String, Tilde, Variable, Tilde, String und so weiter, dass ihr also irgendwie alles so aneinander reiht, wäre es halt auch einfach möglich, dass ihr Interpolation nutzt und dann würdet ihr alles in einem String schreiben und da, wo die Variablen vorkommen, würdet ihr einfach Rautezeichen, eckige Klammer, Variablename und dann eckige Klammer zuschreiben und das ist dann sehr, sehr viel leserlicher und deswegen, das waren jetzt so die letzten vier Tipps, die man halbwegs in einem Podcast irgendwie unterbringen kann, ohne dass man den Quellcode vor sich hat, auch wenn das immer noch nicht dann perfekt klappt, aber immerhin so ein bisschen das Prinzip könnt ihr verstehen. Und das soll es dann auch für diese Episode gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas.